Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 Brief an Heidi, ein Podcast des Aalener Stadtarchivs mit mir, Georg Wendt, und ich bin Stadtarchivar in Aalen. In der heutigen Folge geht es ein letztes Mal in den späten September nach Russland in die Nähe von Roslawl. Sie erinnern sich, in der letzten Folge hat ja Willi Heidi einige seiner Tagebuchauszüge zugesandt, unter anderem auch eine Fahrt durch Roslawl im Westen Russlands, eine von Deutschen besetzte Stadt voller Militär. Heute in dem Brief vom 30. September 41 kann ich schon mal versprechen, wird es auch wieder einige Schilderungen aus Willis Tagebuch geben. Und ich habe auch insgesamt das Gefühl, dass die Briefe an Heidi deutlich mehr Auszüge aus seinem Tagebuch enthalten als die Briefe an seine Eltern. Insofern gut für uns. Aber so fange ich mal an mit dem Brief. Liebe Heidi, ich will dir wieder ein wenig von uns erzählen. Ein Tagebuchblatt aus den Augusttagen. Aha, Sonntag. Drum regnet's auch, seit es hell wird. Marketenderwaren kam an, die Tage sind arm an Köstlichkeiten für den Magen. Wir haben uns an eine wesentlich einfachere Kost als daheim gewöhnt. Vieles, was seither als Selbstverständlichkeit zum Leben gehörte, muss man hier selbstverständlich entbehren. Trotzdem bedeutet es für manchen etwas Ungewohntes, dass wir Wein und Sekt erhalten. Nichts für ungut. Man kann auch das verkraften, und weil heute Sonntag ist, so ist es grad recht zu singen. Alle Tage ist kein Sonntag, alle Tag gibt's keinen Wein. Wir liegen alle im Zelt. Klipp, 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 klapp, klapp, klapp. Trommelt der Regen auf die Planen. Monoton, so von Zeit zu Zeit, also ganz launisch, hört es für ein paar Augenblicke auf, bis es klipp, klapp, monoton weitergeht. Der Posten, der arme Teufel, hat sich den französischen Umhang über den Kopf gezogen. Er muss nicht nur den scheußlichen Regen, sondern auch den Hohn der Kameraden im Zelt über sich ergehen lassen. Jeder hofft, dass der Regen aufhört, bis er auf Posten kommt. Doch hat noch keiner das Glück gehabt. Heinze und Rössel spielen Karten. Besser gesagt, streiten sich um die Karten. Die Kerls raufen sich um des Kaisers Bart. Im Grunde geht es um nichts, aber sie haben ja ihre Freude dran. Richter ließ den Stoßtrupp, Beine angezogen, Arme aufgestützt, mit einem Cäsarengesicht, den Kopf kahl geschoren wie ein Russe. Und wenn auch die Haare etwas nachgewachsen sind, so sieht er doch noch ganz geschroppt aus. Ich vergaß das Gesicht nie, das er hindrückte, als ich ihm zum ersten Mal sah. Es war in Oberndorf, er war alleine in der Unterkunft, er hatte alle Register gezogen zu einem übelst grimmigen Gesicht, die Brauen nach den Augen heruntergezogen, den Blick eines Tigers, den Mund zusammengepresst und verkrampft. Unsichere Gemüter hätte Angst gemacht werden können. Vielleicht wäre ein Schild zur Warnung gut gewesen, etwa Achtung, bissiger Hund. Doch er ist nicht halb so schlimm, man kann ihn immer und gut gebrauchen. Heinze erzählt zwischendurch eine Geschichte mit leis ironischer Absicht. Geschichten erzählen, das kann er, mein Männlein vom Altvatergebirge. Ein Schwank, Späße, auch zweideutigen Humor versteht er. Und dabei ist er nicht gerade so feuchtfröhlich wie die Menschen im Rheinland, sondern eher trocken, verblümt. Abends, wenn die Schnaken draußen geigen und wir uns schon frühzeitig ins Zelt legen, da taut mein Heinze auf, dann wird der sonst ruhige Freund gesprächig. Gestern Abend fragte er Rössel, den wir gerade hochnahmen, ob er wisse, was ein Kuss in Ehren sei. Das wusste keiner. Nun, meinte Heinze, du sitzt in einem Kornfeld, dann sind doch ringsum Ähren. Uff, wir hören, liebe Hörer. Ein paar Tage später, im Tagebuch. Huber machte Feuer, Schmidt hat Fett und Mehl organisiert, Rössel und Naumann liefen die halbe Stadt ab nach Milch und Eiern. Zucker war selbst bei unserer Küche nicht aufzutreiben. Sachse machte Holz und schürt das Feuer. Er hat eine Riesenfreude, dass er mich einräuchern kann. Als ich schimpfe, meint mein Sachse, Nun kannst singen, ich steh im Qualme. Richter lacht den ganzen Tag, wenn er mit anderen Leuten zu tun hat. Wenn er alleine ist, ist sein Gesicht eisern, eisig. Richter hat viele Ausdrücke für seinen Rössel, denn die beiden vertragen sich nur halb. Sein beliebtester ist Blödian Bledo, noch schöner ist Ochs. Schlicht und einfach Ochs. Nun spielen sie miteinander Dame, da können sie sich die Haare wieder ausraufen. Dazwischen macht Huber den Teig an. Es soll Pfannkuchen geben. Ich bin gespannt, was rauskommt. Nun patscht er mit einem Russenlöffel im Waschbecken rum. Eine tolle Angelegenheit. Gleich muss der Löffel abbrechen. Denn ein Allerweltding ist so ein billiger sowjetischer Esslöffel nicht. Nun fängt er zwei Mücken raus, die unglücklicherweise ihren Landeplatz statt auf Heinzes Halbglatze in unserem Teig errichteten. Die Mehlbalzen wollen nicht vergehen. Zum Verzweifeln. Aber Huber hat Geduld. Wenn es um die Belange des Magens geht, dann ist alles möglich. Beim Geschützexerzieren hat keiner Geduld. Er schüttet ein wenig Wasser rein zur Verdünnung. Glücklicherweise ist es nicht dasselbe, das ich gestern Abend zum Zähneputzen hatte. Da schwammen ein paar kleine Würmer rum. Uah. Das Wasser hat Rössel geholt. Ihm kommt's nicht so genau darauf an. Weiß der Teufel, wo er das aufgetrieben hat. Salz ist wichtiger als Zucker, sagt Schmidt. Also Salz rein. Heinze hat sich jetzt ans Feuer gemacht. Sachse bringt nur Rauch fertig. Eine Pflaume hat Huber organisiert. Nun drauf auf die Herdplatte, Fett rein. Schmidt nimmt das Waschbecken mit dem Teig und den Russenlöffel. Wenn das Fett vergangen ist, bringt er liebevoll den Teig in die Pfanne. Nach einer Weile hebt Huber den fettgebackenen Kuchen mit dem Messer und wenn er Farbe genug hat, balanciert er ihn auf die andere Seite. Nimm doch die Finger dazu, sagt Schmidt, als es nicht recht geht. So verbrennt er sich die Finger dazu. Heinze legt von Zeit zu Zeit ein Stück Holz aufs Feuer, von dem er gesteht, dass er es den Fliegern geklaut hat. Rössel steht auf Posten. Er bringt's nicht fertig, in seinen vorgeschriebenen Raum zu schauen. Er kann das Feuer, die Pflaume nicht aus den Augen lassen. Rössel ist unser Vielfraß. Er kann immer essen und hat dann einen riesen Hunger. Ich kann gar nicht so schnell schreiben, wie die Pfannkuchen fertig werden. Auch werd ich immer gestört, eben durch eine Geschützführerbesprechung. Ein halb Dutzend Pfannkuchen ist in unseren Magen aufgewandert. Das Zeugs ist verdammt gut, wenn man lange sowas nimmer gewohnt ist. Es geht alles zu Ende und so auch unser Teig. Zwei Stück hat jeder erwischt. Dann hat der Schmidt andachtsvoll den letzten Teig zusammengeklebt. Das langte noch eine halbe Portion. Damit war der Spaß zu Ende. Wieder einige Tage später. Es ist wärmer. Wir sitzen im Freien. Schmidt schreibt einen Brief. Er muss auch schreiben, versichert er, sonst kommt nichts von daheim. Das ist sehr wichtig für ihn, denn er raucht wie ein Schlot. Naumann und Huber lesen Zeitung. Oh mei, der Huber hat Pech gehabt. Wir machten uns Küchle. Kartoffelpuffer heißen sie, meine Kameraden. Für mich sind es einfach Küchle. Huber hat Öl organisiert, jenes Öl, von dem ein Leutnant R. sagte, es sei reinstes Maschinenöl. Ich hätte es ja nie zum Kochen genommen, obwohl ich das nicht glaubte. Unbeirrbar machten Huber Küchle 10, 20 und noch mehr mit Salatöl. Nein, mit reinstem Maschinenöl. Er hat sich den Magen prachtvoll durchgezogen und eingeölt. So schön bringen wir nie ein Geschützrohr sauber. Bei Nacht lief er so 10-mal nach Richters Wiesenörtchen und Richter hat gelacht den ganzen Vormittag. Und wenn ich es richtig daran erinnere, dann lacht er weiter. So geht es, wenn man nie genug bekommen kann und jeden Dreck, den man aufgabelt, ausnutzen will. Mit Richter war ich beim Waschen. Ich versichere ihn immer wieder, dass nicht Rössel, sondern er ein Ochs ist. Er glaubt's nicht. Heute hat er seine Hose mitsamt dem Geldbeutel gewaschen. Dabei waren lauter Papiermark drinnen. Gern erzählt er von daheim. Gestern sagte er, bei uns, da waren wohl Frau, die wenn's geredet hat, noch hab ihr de Zahne gewackelt und manchmal isch ihr auch einer rausgefaller. So könnt ich dir noch allerhand Dinge erzählen. Doch jetzt will ich endlich zu der Frage kommen, die dir in dem Büchle so wichtig war, warum ich nimmer dichte. Ich will versuchen, für dein Warum ein Weil zu finden. Ob du dich allerdings davon beeindrucken lässt, glaub ich selbst kaum. Schuldig ist keinesfalls der Krieg. Schuldig ist, dass ich mit jedem Jahr älter werde und allmählich andere Dinge in mein Blickfeld treten als die in meinen Versen besprochenen Themen, also Himmel, Natur, Heimat. Mit den anderen Dingen mein ich den rechten Berufsweg. Meine kleinen Versen war mir nicht Beiwerk, nicht Ausschmückung des Lebens, sondern Erlebnis, Inhalt des Lebens. Nun kommt man mit Ästhetik allein nicht durch die Welt, wenn ich auch keinen Weg weiter weiß, wenn ich nur die Richtung hab. Zwar scheue ich Gefahr und Risiko daran nicht, allein ich bin nach wie vor unentschlossen. Weiter davon zu reden erübrigt sich. Wirst du mich ungefähr verstanden haben? Du meinst, unsere Gedanken werden nicht gerade nach einem Film stehen. Da sind wir nun doch nicht mit einig. Im Gegenteil, die Filme, die uns gezeigt wurden, waren willkommen und ich bedauere, dass ich U-Boote westwärts und Reitet für Deutschland nicht auch ansehen konnte. Die schwedische Nachtigall würde ich zu gern mal sehen, nachdem ich in der Filmwelt schon drüber gelesen habe. Ilse Werner in ihrer feinen Natürlichkeit hat mir schon in Drei Väter um Anne, Bal Paré und Wunschkonzert imponiert. Hier im unfreundlichen Russland liebt man jede freundliche Erinnerung an daheim. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ilse Werner, eigentlich bürgerlich Ilse Charlotte Still, von 1921 in Batavia, Niederländisch-Indien, geboren und wurde zum absoluten Uferstar durch ihre Schauspielerei, Synchronsprecherei, aber auch wegen ihrer Kunstpfiff- und Pfeifereieinlagen. In die schwedische Nachtigall geht es um Jenny Lind und Hans Christian Andersen und deren gemeinsame Beziehung in den 1840er und 1850er Jahren. Typischer für Ilse Werner waren aber die leichteren Musikrevuen im Film, bei der sie auch wirklich es verstand, Freude auszustrahlen. Als Beispiel hören wir doch mal kurz rein, wie dieses Gepfeife und Gesinge bei Ilse Werner sich anhörte. Viel Vergnügen! Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ilse Werners Karriere sollte auch nach dem Krieg weitergehen, wenn dann auch weniger auf der Kinoleinwand und vielmehr auf den Bühnen dieser Welt. Sie verstarb 2005 in Lübeck, wurde aber auf ihrem Wunsch und als ehemaliger Uferstar in Potsdam-Babelsberg am Friedhof an der Goethestraße bestattet. Damit aber zurück zu Willi. Mit Zeitschriften sieht es bei uns ganz schlecht aus. Wir hatten zwar früher in Hülle und Fülle durch die Werbetreuung welche, gelesen oder angeschaut wird bei uns alles. Hier muss man sich allerdings die Füße herauslaufen, bis man mal eine ergattert. Nun, wenn du wegschicken kannst, ich wäre dir sehr dankbar dafür und mit mir natürlich alle meine Kameraden vom Geschütz. Manchmal wissen wir vor Beschäftigung nicht, wo uns der Kopf steht, manchmal plagt uns die Langeweile riesig. Man kann sich zwar mit allerhand sinnvollen und blödsinnigen Dingen die Zeit vertreiben, doch diese Geister sind nicht immer wach. Also abgemacht mit den Zeitschriften? Meine Bande singt sechsstimmig. Jawohl, sechsstimmig. Sechs singen, jeder hat eine eigene Stimme und eine eigene Melodie. Besonders musikalisch ist keiner grad. Sie singen das Frankreich-Lied. Das Lied vom Feldzug im Osten kennen wir nicht. Dafür heißt dann der Kehrreim, also im Frankreich-Lied, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, statt marschieren wir siegreich nach Frankreich hinein, marschieren wir siegreich nach Moskau hinein. Das wäre ja ein Riesenunglück, wenn es sowas gäbe für uns sieben. Von dem vielen Besuch im Burgstallhaus habe ich schon von meiner Mutter erfahren. Da wird sich Frau Fischer sicher freuen, wenn sie das Haus voll hat. Von dem neuen Twinger-Buch habe ich noch gar nichts gehört. Ich habe früher einmal Und Gott schweigt und Zwischen Weiß und Rot gelesen. Diese Bücher haben viel zum Verständnis des russischen Landes und seiner Menschen beigetragen. Nach dem, was ich hier gesehen habe, bin ich mehr als je von der Wahrheit der Bücher überzeugt. Zur Erinnerung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Edwin Erich Twinger war Soldat des Ersten Weltkrieges, der in der Zwischenkriegszeit unter anderem auch am russischen Bürgerkrieg zwischen den zaristischen Weißen und den roten Truppen der Sowjets gekämpft hat. Und sein, ja etwas verklärt romantisches Bild scheint zumindest Willi hier auch sehr beeindruckt zu haben. Das Buch, worauf hier anscheinend Heidi anspielt, das ist wohl Panzerführer, Tagebuchblätter vom Frankreich-Feldzug 1941. Twinger war ja für Goebbels als Embedded Journalist auch bei dem Westfeldzug mit dabei und hat hier im Panzerführer seine Eindrücke festgehalten vom Vorstoß der deutschen Panzertruppe zur Kanalküste nach Dünkirchen mit Heinz Guderian. Sie kennen ja die Geschichte vielleicht auch vom Epos Dunkirk von 2017 von Christopher Nolan, meiner Meinung nach einer der besten Kriegsfilme überhaupt. Damit lese ich noch die letzten Zeilen von Willis Brief vom 29. September vor. Mag dir nun auch dieser Brief viel Freude bereiten und eine kleine Abwechslung vermitteln. Wenn ich noch Zeit hab, dann kommt bald noch so ein langer. Sei für heute herzlich gegrüßt, dein Willi. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da hatte Willi ein bisschen zu viel versprochen. Tatsächlich begann nämlich wenige Tage später die Offensive auf Moskau, die ja vor allem durch diese Bilder der im Schlamm feststeckenden Panzer ins Gedächtnis der Deutschen eingegangen ist. Dazu aber, wie gesagt, gibt's nächsten Freitag Neuigkeiten, ein Brief vom 9. Oktober. Bis dahin, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr Georg Wendt aus Aalen. Tschüss und auf Wiederhören!